Beachte bitte unseren Disclaimer.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Startup-Interview hier auf deinem Kanal der Aktienbuddies. Heute habe ich den Gründer und den CFO von Innoc Robotics vor das Mikrofon bekommen. Und was soll ich dir sagen? Ich bin begeistert. Sie bieten an Robotertechnologie für Industrieunternehmen, aber auch Bewässerungsroboter im großen Stil. Und sie lösen ein erhebliches Problem, was 85% aller Industrieunternehmen haben, nämlich den Fachkräftemangel im Bereich Lager, Logistik, aber zum Beispiel auch Bewässerung. Das Thema sollte man überhaupt nicht unterschätzen. Das Schöne ist, der Gründer war schon immer sehr sparsam, was das ganze Thema Finanzen angeht. Sie wollen Ende des Jahres Cashflow positiv sein. Die aktuelle Bewertung liegt schon bei 15 Millionen, weil auch hier 15 Millionen, weil die aktuelle Bewertung liegt ja auch schon bei 15 Millionen, weil hier ist zum Beispiel auch mit der Promillimity Capital Partners ein Private Equity Unternehmen auch schon mit dabei. Heinz Ferchau ist auch mit dabei, auch ein sehr bekannter Investor in Deutschland. Das Finanzierungsziel liegt bei etwa 1,7 Millionen Euro. 1,6 Millionen sind jetzt schon eingesammelt. Es ist Mittwoch, wenn du den Podcast hörst. Ich habe heute Morgen frisch das Interview genommen. Die angestrebte Rendite liegt bei 51,79% pro Jahr. Und als Exit, das werden die beiden jetzt auch nochmal hier im Podcast erzählen, streben sie ein IPO an. Also über Companisto kannst du dich ganz einfach hier mit beteiligen bei Innoc Robotics. Du kriegst richtige Aktien in dein Depot gebucht. Deswegen möchte ich dich jetzt recht herzlich einladen. Melde dich gerne an über den Link in unseren Shownotes. Es ist völlig kostenlos. Du musst dann auch nicht investieren. Aber du kannst, und das zeige ich dir jetzt hier nochmal eingeblendet, das Pitch Deck auch komplett dir anschauen und verfolgen, während wir es im Podcast besprechen. Ich glaube, es war das längste Startup-Interview, das ich je geführt habe, aber ich hatte so viele Fragen und es war so, ja, erhellend und begeisternd. Ich kann es immer nur wieder sagen, ich finde es super. Bevor wir jetzt starten, ich zeige dir jetzt gleich das Pitch-Video, was du auch zum Beispiel auf Companisto dann findest, möchte ich dich bitten, jetzt unseren Disclaimer zu lesen, weil Marcel und ich, wir sind nach dem Interview ganz wichtig, weil wir überzeugt wurden in Innoc Robotics mit eingestiegen. Mit 250 Euro sind wir hier mit dabei. Also melde dich gerne über unseren Link an und dann vernetze dich auch mit uns. Und wie gesagt, beachte unseren Disclaimer und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Bleib auf jeden Fall dran, es lohnt sich. Und schreib mir oder uns auch gerne in die Kommentare, was hältst du von diesem Startup? Viel Spaß mit dem Podcast.
So sehen Intralogistik und innerbetriebliche Warentransporte heutzutage immer noch oft aus. Sollten sie aber auf keinen Fall. Denn 67% aller Unternehmen sehen den Arbeitskräftemangel als größtes Risiko und Stellengesuche für Fachkräfte für das Führen von Transportfahrzeugen gehören laut Bundesagentur für Arbeit zu den am schwersten zu besetzenden. Gleichzeitig ist das Potenzial an Unternehmen, die künftig auf autonome Transportlösungen angewiesen sein könnten, enorm. 320.000 produzierende und somit Material transportierende Unternehmen gibt es allein im Dachraum.
Ich bin Alvin Herklotz, Gründer und CEO von Innoc Robotics. Seit Gründung 2012 leisten wir zusammen mit unseren Kunden Pionierarbeit im Bereich autonomer mobiler Roboter, speziell mit Outdoor-Fähigkeit und haben uns seitdem zum Marktführer entwickelt. Unsere Transportroboter Innoc Enduros und Bewässerungsroboter Innoc Rainos lösen Probleme unserer Kunden, die sonst mit hohem Personalaufwand bearbeitet werden müssen.
Mein Name ist Peter Maurits, ich bin der CFO von Innoc Robotics. Auch unsere Finanzentwicklung ist beeindruckend. Im Jahr 2021 haben wir die ersten Roboter in Serienproduktion hergestellt. Seither haben wir unseren Umsatz vervierfacht und auch im ersten Halbjahr 2024 haben wir einen Rekordauftragseingang von über 1 Million erzielt. Wir planen für das Jahr 2024 eine Verdopplung unseres Umsatzes, wobei der Markt selber für EMAs lediglich mit 50% wächst.
Unsere autonom mobilen Roboter sind multiterrainfähig. Sie fahren zuverlässig sowohl indoor auf schwierigen Untergründen ohne Anpassung der Gebäude als auch outdoor auf Pflaster und Schotter, über Schwellen und Steigungen bei jedem Wetter Tag und Nacht. Alle Roboter basieren auf unserer modularen Roboterplattform Innoc Heros und unserer Autonomie-Software Innoc Cockpit, mit der auch unsere Kunden selbstständig ihre Roboter einrichten können. Mit Innok Cockpit und Innok Keros sind noch viele weitere Anwendungen ohne Neuentwicklung realisierbar. Die ersten zwei Serienprodukte auf Basis der Plattform adressieren die wachstumsstarken Branchen Intralogistik und Agrar. Unser Transportroboter Innok Enduros erledigt Warentransporte und andere Logistikaufgaben, zum Beispiel in produzierenden Unternehmen, völlig autonom. Unser Innok Raymos bewässert über Nacht ganz alleine bis zu 200 Gräber auf Friedhöfen oder Pflanzen in Parkanlagen und Baumschulen.
Investitionen in unsere Roboterlösung bringen unseren Kunden nicht nur dringend nötige Entlastung in puncto Arbeitskräftemangel, sondern auch große Einsparungen. Der Return on Invest oder ROI für unsere Kunden beträgt 1 bis 2 Jahre. Das bedeutet, im Dreischichtbetrieb können bis zu 100.000 Euro oder mehr eingespart werden. Noch schneller kommt der ROI mit unseren innovativen Robotic-as-a-Service-Angeboten, die zunehmend Kunden, kleinere, aber auch Konzerne weltweit bei uns nachfragen.
Wir können damit einen Mitarbeiter vom Gabelstapler in unsere aktuelle Fertigung holen, was in Zeiten des Fachkräftemangels natürlich ein perfekter Zustand ist.
In Frage gestellt wurde, ist er den Aufgaben gewachsen? Kann er sich integrieren hier? Weil wir hier im saisonalen Geschäft das recht manchmal doch schon recht heftig zugeht, kann er diese Aufgaben bewältigen? Und da muss ich eine ganz klare Aussage treffen. Ja, hat er geschafft.
Wir sind stolz auf unsere kontinuierliche Innovation. Führende Forschungseinrichtungen und Hochschulen wie die TU München und Fraunhofer zählen seit Jahren zu unseren begeisterten Kunden. Unsere neuesten Entwicklungen wie der Vanguard für die Sicherheitssensorik oder die Funktion zum rückwärts Einparken von Anhängern verbessern die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit unserer Roboter immer weiter. KI und Robotik gehören bei uns zu den vielversprechenden Themen der nächsten Jahre.
Innok Robotics steht vor einer spannenden internationalen Expansion. Wir haben bereits erste Schritte in die Schweiz, nach Italien und Österreich unternommen. Unser Ziel ist es nun, weltweit führende Unternehmen, aber auch Klein- und Mittelständler mit unseren fortschrittlichen mobilen Robotiklösungen zu unterstützen. Wir haben Anfragen aktuell aus Deutschland und fast allen EU-Ländern, international aus den USA, China, Taiwan und Indonesien. Ihre Investition geht somit direkt in unsere nationale und internationale Expansion und damit direkt in weiteren Umsatz und Wachstum.
Werden Sie Teil unserer Erfolgsgeschichte. Eine Investition in Innok Robotics bedeutet, in ein deutsches Hightech-Unternehmen zu investieren, das an der Spitze der Robotiktechnologie steht und kontinuierlich wächst. Unser starkes Wachstum und unsere führenden Produkte machen uns zu einem attraktiven Investment.
Unsere Finanzierungsrunde auf Companisto bietet Ihnen die Möglichkeit, in eine der Zukunftsbranchen schlechthin zu investieren. Mit Ihrer Unterstützung können wir unser Wachstum und die technische Innovation beschleunigen, unsere Marktposition auch international stärken und unseren technologischen Vorsprung weiter ausbauen. Werden Sie mit Companisto Teil von Innok Robotics und profitieren Sie von unseren Erfolgen. Wir wollen mit Innok Robotics in den kommenden 3 bis 4 Jahren unseren Umsatz auf 15 Millionen verzehnfachen. Damit kommt es auch zu einer entsprechenden Verzehnfachung des Unternehmenswertes und somit des Wertes Ihrer Beteiligung.
Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft der Automatisierung gestalten. Seien Sie Teil einer Revolution in der autonomen mobilen Robotik.
Herzlich willkommen, lieber Peter, lieber Alvin von Innok Robotics. Wir freuen uns sehr, dass ihr es hier in den Podcast geschafft habt. Und als allererstes natürlich wie immer, wer seid ihr? Stellt euch doch super gerne einmal vor und bitteschön.
Ja, fange ich mal an. Ich bin Alvin Herklotz, Gründer, CEO und CTO von Innok Robotics. Ich beschäftige mich selber jetzt schon seit deutlich über 25 Jahren mit diesem Thema autonome mobile Roboter. Habe das Ganze dann im Rahmen von meinem Studium Ingenieurinformatik mit Schwerpunkt Elektrotechnik professionalisiert, habe mich da sehr intensiv mit Robotik beschäftigt, vor allem mit der Sensorik und der Autonomie, den diversen Algorithmen, die man dazu so braucht. Und damals auch schon so mit einem Schwerpunkt für den Einsatz im Außenbereich. Ja. Da hat man gesehen, im Innenbereich gibt es diverse Player, da sind viele Themen gut gelöst, aber im Außenbereich gibt es noch einfach ein sehr großes Potenzial, Dinge zu automatisieren, insbesondere eben, wo es darum geht, zu transportieren oder Strecken zurückzulegen mit autonomen mobilen Robotern eben. Und ja, so kam es dann 2012 mehr oder weniger direkt im Anschluss ans Studium zu der Gründung von Innok Robotics. Zunächst mal mit dem Schwerpunkt für Plattformen, also Fahrzeugplattformen für Anwendungen für autonome mobile Roboter. Die haben wir damals verkauft, so in diesen Forschungsbereich eigentlich an Entwicklungsabteilungen größerer Unternehmen, die halt was mit Robotik machen wollen. Und haben viel, haben viele unterschiedliche Projekte gemacht, unterschiedlichste Anwendungen umgesetzt, prototypisch oder auch in Zusammenarbeit mit Unternehmen, mit Forschungsabteilungen. Haben dann aber gemerkt, ja, so irgendwie wollen wir auch skalieren, wollen wir Produkte in den Markt bringen und haben dann entschieden, auf Basis von dieser Plattform und von der Software, die wir da einige Jahre entwickelt haben, eigene Produkte auf den Markt zu bringen. Und dabei ist dann entstanden unser Transportroboter Inok Enduros, der also im Intralogistikbereich Palettenfahrer mit einer automatischen An- und Ab- Anhängerkupplung an- und abkuppeln kann und transportieren kann. Und der Bewässerungsroboter Inok Rainos, der also über Nacht bis zu 200 Gräber auf Friedhöfen bewässern kann. Und mit dieser Umstellung von diesem Projektgeschäft auf das auf Skalierung mit dem Produktgeschäft haben wir halt gemerkt, dass wir doch wesentlich mehr Kapital brauchen, als wir damals zur Verfügung hatten. Und das ist dann der Punkt, wo wir uns mit Peter Mauritz zusammengetan haben. Genau, dann würde ich mal direkt übergeben an Peter.
Ja. Dann übernehme ich direkt mal. Vielen Dank, dass wir heute hier in diesem Podcast sein dürfen. Mein Name ist Peter Mauritz. Ich habe im Prinzip zwei Hüte auf bei Inok Robotics. Also im Hauptberuf bin ich Managing Partner eines Mittelstandsinvestors namens Prolimity Capital Partners. Wir sitzen im schönen oberschwäbischen Biberach und beteiligen uns und beraten auch bei Unternehmen in starken Wachstumssituationen, Sondersituationen, die irgendwie viel, wie sagt man neudeutsch, Value Creation signalisieren. Ich selbst habe einen Hintergrund als Wirtschaftsprüfer PwC, danach lange Zeit in der Industrie als in CFO-Funktion tätig und immer schon mit einem sehr starken Schwerpunkt auf operative Performance-Verbesserung. Und das treibt uns bei Prolimity voran. Da beraten wir Unternehmen beispielsweise wie die KUKA AG, vor 2 Jahre bei Performance-Steigerungsprogramm, da auch ein guter Kontakt, Erstkontakt zur Robotics natürlich. Aber das treibt uns eben auch um bei unseren eigenen kleinen Beteiligungsunternehmen. Und das ist sozusagen der Kontakt auch dann zu Alwin und dem Team, der eben 2021 stattgefunden hat. Da sind wir an Bord gekommen als erster externes Kapital. Gewissermaßen bis dahin war Alwin bootstrapped mit seinem Team unterwegs. Und was hat uns damals schon fasziniert? Wir haben es hier mit einem kleinen, feinen Tech-Team damals, 9 Leute zu tun gehabt, die also, Weltklasse im Bereich der autonomen mobilen Robotik unterwegs sind. Wir haben damals anlässlich unseres Einstiegs wir haben damals 300.000 Euro sozusagen bereitgestellt für den Einstieg und die Skalierung. Und haben dann im Rahmen des Einstiegs mit dem Who is Who eigentlich der deutschen Forschungslandschaft Universitäten 5 Professoren abgeklappert, gewissermaßen an die Alwin schon geliefert hatte. Dazu gehört die TU München, dazu gehört die RWTH Aachen, dazu gehört das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Und die haben alle gesagt, wow, eine sehr coole Technologie aus Deutschland, aus Bayern, aus Regensburg. Serviceorientiert, die Leute wissen was, sie können vor allem ihre Autonomie-Software, die hier entstanden ist, also voll zum Einsatz bringen. Mit denen arbeiten gerne zusammen und das Gleiche habe ich gemacht mit großen Unternehmen, die hier im Kundenkreis waren, Daimler, Hilti, Nokia, andere. Also insofern überraschend für ein kleines Unternehmen für mich damals, mit solchen Sommergrößen aus Industrie und Akademie zusammenzuarbeiten. Und deswegen haben wir uns da gern verbündet. Meine zweite Rolle ist dann auch praktisch, wir haben uns die Hand gegeben, Alwin und ich sozusagen, wir polemitieren das Team, haben gesagt, ihr seid das Tech-Team und wir sind das Commercial-Team. Also wir sind praktisch mit zuständig und unterstützen gerne, um Inok auf den nächsten Level zu bringen. Kommerzialisierung, Scaling-Up-Aktivitäten, das ist unsere Domäne. Wir können keine Roboter entwickeln bei Polemity. Das muss Alwin und das Team machen. In Betrieb nehmen, etc., dass die Dinge auch laufen im Produktivbetrieb und da Ja, da sehen wir, wie gesagt, sehr großes Potenzial, haben uns auch gerne weiter beteiligt. Mittlerweile sind wir ja mit gut 800.000 investiert und es ist ein Investment, was uns viel Freude bereitet.
Das ist ja super spannend, weil somit haben wir ja heute zwei Investoren eigentlich hier in diesem Podcast, nämlich dich und mich. Also Alvin, zieh dich schon mal warm an. Ich habe jetzt schon mal herausgehört. Ich versuche das immer so aus der ganz einfachen Warte zu betrachten, ob ich es verstanden habe. Also Geschäftsmodell ist Fokus auf die Software. Dazu braucht man einen Roboter. Jetzt ist meine Frage. Reicht auch nur die Software und ich nehme einen anderen Roboter oder ist das Geschäftsmodell Software, die zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal an, man hat es ja gesehen, zum Beispiel Bewässerung von Friedhofsanlagen. Ich bin jetzt ein Friedhofsbetreiber, habe Grundstück, habe meine 200 Gräber oder 150. Brauche ich eure Software und den Roboter? Also gehen wir erstmal auf den kurzen Bewässerungsbereich ein, dann gehen wir in die Industrie. Brauche ich die Software und den Roboter oder reicht nur Software und ich nehme einen Roboter, den ich selber gebaut habe?
Naja, als Kunde will man ja eine funktionierende Lösung. Ja? Das
Ja.
heißt, die Software alleine hilft natürlich niemandem was erstmal. Die Kunden kaufen im Prinzip den Roboter, aber natürlich besteht dieser Roboter zu 80% aus Software. Ja? Und genau, das sehen auch die Kunden so. Meine Kunden sehen natürlich auch, dass sich die Software zum Beispiel kontinuierlich weiterentwickelt und sie mit ihrer bestehenden Hardware einfach auch regelmäßig neue Features bekommen und das Produkt ja im Prinzip von Monat zu Monat besser wird.
Jetzt ist meine Frage. Könnt ihr, wenn ihr darüber sprechen wollt, was kostet mich denn jetzt euer Rhenos als für meinen, ja, 150 Gräberfriedhof?
Den Punkt würde ich mal gerne nehmen. Wir haben uns sehr viel Gedanken gemacht über unser Preismodell, ja? Weil im Grundsatz verkaufen wir diese Geräte, also unsere Roboter, die Lösung irgendwie zu Preisen zwischen 120 und 150.000 Euro. Ja? Das ist so, da muss man einfach sehen, weil die Leute auch sagen, gut, die Hardware kann doch gar nicht so teuer sein, das stimmt auch, ja. Aber es sind halt in Summe über 12 Jahre Entwicklungszeit reingeflossen. Seit der Zeit wird sozusagen die geheime Soße von Innok Robotics entwickelt. Das ist die Autonomie-Software Innok Cockpit. Die ist weltführend, und zwar für den Außenbereich, aber eben auch für schlechte Böden. Schlechte Böden heißt Indoor AMRs, so wie es so schön heißt, also autonome mobile Roboter, die nur Indoor können. Das ist sozusagen der Normalfall, ja, die steigen aus, wenn die Böden schlecht sind oder wenn es draußen regnet oder Steigung etc. Das ist die geheime Soße, das ist die Innok-Cockpit-Software. Und die muss wie bei einem Pharmaunternehmen auch irgendwann mal auch bezahlt werden. Das heißt, wir bauen die ein, deswegen kommt es zu diesen vermeintlich hohen Preisen. Aber man muss auch sehen, für den Rhenos zum Beispiel, ja, würden also für einen Friedhofsgärtner, und es gibt Friedhofsgärtner, wir waren neulich in Wien, die haben Tausende von Gräber zu bewässern. Das ist ein richtig großes Problem, richtig große Kopfschmerzen für diese Leute, weil die keine Leute kriegen, Sommer werden heißer und früher mussten sie 10 Mal ausrücken im Jahr zum Gießen, jetzt müssen sie 20, 30 Mal ausrücken, so sind die Zahlen, die wir hören. Und der zahlt dann dafür tatsächlich 100, 110, 120.000. Da ist dann alles drin. Das Ganze muss kartiert werden, 3D-Kartierung, also mit einem super präzisen terrestrischen 3D-Scanner. Dann muss die Karte konvertiert werden, dann wird das alles aufgeimpft auf den Roboter und so weiter und so weiter. Schulung, Einrichtung der Gräber an die Hand nehmen, plus nachher mit seinem Tablet ihn allein auf seinen Friedhof loslassen, damit er happy ist. Das Paket würde dann 110.000 ungefähr kosten.
Und
So, wir gehen dann runter. Auf deine Frage zurückkommt, was kosten die 150? Wir wollen eine Art Demokratisierung sozusagen der Roboter. Wir wollen auch mehr im Feld sehen. Ja, wir wollen also jetzt nicht nur die oberste Schicht abschöpfen, sondern wir wollen einfach viel mehr jetzt noch sehen, weil wir sagen, wir wollen auch denen helfen mit 400 und 200 Gräbern. Und da gehen wir runter mit dem Preismodell bis auf 65.000, also 105, 85, 65, 600 Gräber, 400 Gräber bis 200 Gräber. Und dann haben wir ein Konzept, das nennt sich Grow Together. Das heißt, ab diesem Punkt, wenn du jetzt einkaufst für 65.000, bei dem du wahrscheinlich nach 1,5 Jahren schon deinen Return hast, weil sonst musst du ja Leute einstellen dafür, die das machen für dich, mit
Ja,
deinem
genau.
Dienstfahrzeug etc., dann zahlst du nochmal auf. Du zahlst für jede 100 Gräber nochmal 10.000, aber danach gehört die Kiste dir. Ja? Und dann gleich mal ganz salopp. Und dann kannst du von da aus gewissermaßen.
Da möchte ich einmal kurz reingrätschen. Also, mein Friedhof wächst jetzt an und jetzt zahle ich einmalig 10.000
Genau. Du
für zum Beispiel 100. Ist es jetzt, aber also viele wollen ja immer diese SaaS-Geschäftsmodelle, Software as a Service. Macht es jetzt nicht mehr Sinn zu sagen, warum denn nicht so eine Art Abo-Modell machen? Also Pay-per-Grab, Pay-per-Use, also. Ich verstehe auf jeden Fall, ich glaube, wir müssen das auch
Ja.
nochmal hier in dem Podcast den Hörerinnen und Hörern nochmal deutlich machen. Mich schreckt diese Summe nicht ab, weil ich kenne es selber bei mir aus dem Industrieunternehmen. Ich weiß auch, was ein Logistiker kostet von der Arbeitskraft her. Jetzt nehmen wir mal an, der Durchschnittslohn in Deutschland ist, glaube ich, aktuell bei 36.000 Euro. Ja, also Bruttojahresgehalt, dann hat man ja auch als Arbeitgeber immer nochmal fast das Doppelte an Lohnkosten, Personal, Nebenkosten. Deswegen dieser Return on Investment in 2 bis 3 Jahren, völlig machen wir einen Haken hinter. Aber macht es nicht mehr Sinn zu sagen, warum denn die Software dann nicht lizenzieren, anstatt zu
Ja.
sagen, so einen großen Batzen mit 10.000 Euro?
Richtig. Also so wie sich letztlich auch, wie wir das uns jetzt erarbeitet haben und wie das übrigens auch in dem Pitch Deck, das wir hier bei Companist in unserer Runde ja auch hinterlegt haben, haben wir uns tatsächlich super viel Gedanken gemacht, wie das noch weiter aufgespreizt werden kann und wie wir dem Kunden da eigentlich mit seinen Bedürfnissen jeweils entgegenkommen können. Es gibt viele, die wollen sozusagen outright CapEx zahlen, also sie wollen praktisch das kaufen, das Gerät. Für die gilt das. Da haben wir eine Spreizung in den Kaufpreisen. Aber du hast komplett recht. Es gibt mittlerweile sehr viele, natürlich sagen, so ein Kaufpreis ist too much. Das schaffe ich gar nicht als kleiner Friedhofsgärtner. Also holen sie sich entweder selber einen Leasingpartner oder wir
Genau.
liefern einen Leasingpartner. Da war zum Beispiel die Firma Würth Leasing eine der ersten, die draufgesprungen ist und gesagt hat, oh, okay, also ist zwar neu das Modell, aber wir gehen her und verleasen. Also wir bieten Leasing euren Friedhofsgärtnern oder auch eben den Industriepartnern kleinen an, ja, ist ein ähnliches Thema. Oder wir machen ein Zwischenmodell, dass wir sagen, okay, ihr zahlt praktisch für die Hardware vorne 30.000 und nachher zahlt ihr eine, ja, Robotic as a Service Prämie oder eine SaaS Prämie, eine Autonomie, also letztlich eine laufende Zahlung für die Autonomie. Für die Konnektivität, der muss ja deshalb praktisch permanent verbunden, sodass wir auch ihn warten gern fernwarten können und da kann Alvin viel mehr dazu sagen noch. Oder laufende Verbesserungen natürlich, immer mehr auch KI-Komponenten, die jetzt natürlich reinkommen und rein. Also das ist das, was, wenn Alvin sagt, der wird jeden Monat praktisch verbesserte Features, das kriegt er dann mit und zahlt dafür eine Prämie. Das wäre die SaaS-Prämie. Und der Endpunkt dieser Entwicklung, das ist auch in unserem Pitch-Deck hinterlegt, sind die. Und da gibt es nicht wenige im Moment Kunden, die Anfragen nach rein rassigen Robotic-as-a-Service-Konzepten. Das heißt also, okay, und unsere Angebote laufen jetzt auf zum Beispiel Unternehmen, da kommen wir ja nachher vielleicht noch mal drauf, industriellen Kontext. Ja, das sind größte Unternehmen, was wir nie gedacht haben, dass die gar nicht kaufen wollen, sondern im Gegenteil, Robotic-as-a-Service, die kriegen ein Angebot, da steht dann irgendwie 3.500 € im Monat, muss sie zahlen. Klingt auch viel. Aber dann kümmern wir uns komplett. Das heißt, also da ist dann, ne, das ist dann sozusagen das rundum Wohlfühlpaket. Könnte man sagen, ist sau teuer. 12 mal 3.000, 36.000 kann man leicht rechnen pro Jahr. Wow, wie teuer ist das denn? Ja, was wir zurückgespiegelt kriegen, ist halt, dass in einem Einschichtbetrieb, wie du sagst, du musst einen Menschen, der auf den Gabelstapler setzen sonst, der kostet dich all in 50.000. Ja, dann musst du noch einen Toyota oder sonst einen Gabelstapler sozusagen dem mitmieten, weil den muss er auch noch haben. Dann ist das Ganze noch überdimensioniert, das kostet 6.000 ungefähr. So, und dann hast du noch einen überhöhten Energieverbrauch für dieses vielleicht zu große Gerät. Unsere sind angepasster, kleiner, 3.500. Also, was wir von dem Kunden, in dem Fall ist die Firma Rigdon, ein Reifenhersteller in Günzburg, gehört haben: Ich spare mit eurem Gerät, mit eurer Lösung, vollautonom, 60.000 Euro pro Schicht. Pro Jahr.
Und das
Einschichtig.
Schöne ist natürlich auch,
Einschichtig.
ja, um da vielleicht auch nochmal unsere Hörerschaft abzuholen. Wir sagen ja immer, man soll sich nicht verschulden. Das gilt natürlich im privaten Bereich. Wichtig ist aber natürlich, wenn wir jetzt im unternehmerischen Bereich sind, hat man dann natürlich auch durch dieses Leasing einfach kalkulierbare Kosten. Kosten schmälern den Gewinn, muss man weniger Steuern zahlen, etc. pp. Also Es macht oft auch Sinn, Investitionen in diesen Bereichen natürlich auch in Form eines Leasings. Also ich kenne es bei mir, ihr wisst es, ich habe es erzählt, wir verkaufen auch Produkte für Zahnärzte und heutzutage wird schon sehr, sehr viel geleast. Ja, also weil die Zahnärzte sagen, ich habe fortlaufende Kosten etc. pp. Haben wir auch verstanden? Kommen wir nochmal kurz zum Rhinos. Damit man mal ein Gefühl hat, für alle, die jetzt vielleicht noch nicht das Pitch-Video gesehen haben oder es geskippt haben, wie viel schafft der? Und ihr sagt ja, vielleicht auch an dich, Alvin, meine Frage: Jeden Monat kommt ein Update. Also, ich persönlich, unsere Hörerinnen und Hörer wissen das, ich habe einen Tesla als Dienstwagen, da ist gefühlt alle 3 Tage ein Update und dann kommt immer kurz hier: Das ist jetzt neu und jetzt ist neu und jetzt kann der Tesla auch noch singen und sich mit dir unterhalten. Was muss man sich denn vorstellen? Ich stelle mir das so ein bisschen vor, ich habe einen Mähroboter zu Hause, ja, da ist auch alles gemappt und kartografiert, aber da sind nicht so viele Updates. Also was, kannst du uns mal einen kurzen Einblick geben, wie war Rainos vor 12 Monaten und was kann er jetzt mehr, dass man auch mal diese Entwicklung vielleicht mal versteht?
Oh, da bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das so zusammenkriege, was jetzt innerhalb der
Oder
letzten
was sind die
12 Monate
Highlights?
genau.
Was konnte
Aber
der, was kann der Rainos
ja.
jetzt, was er vor 12, 24 Monaten noch nicht konnte?
Ja, also so Features, die im Laufe der Zeit dazugekommen sind, ja, das ist zum Beispiel natürlich so Dinge wie Statistikauswertungen, ja, von dem, was gegossen wurde. Ja. Das hat man am Anfang nicht. Oder aber auch so Dinge wie Optimierung von Navigation. Jetzt zum Beispiel vielleicht aus dem anderen Bereich vom Enduros haben wir jetzt ganz neu die Möglichkeit, dass wir Stellplätze, wo Anhänger stehen, die wir abholen können, während der Roboter vorbeifährt, der quasi mit der Sensorik auf dem Roboter erkennt, ob dieser Stellplatz belegt ist oder ob der frei ist. Ja? Und wenn da was steht, kann er den halt reaktiv abholen. Das ist jetzt was einfach entstanden ist aufgrund einem neuen Kundenprojekt, ja, einer neuen Anforderung. Und was wir dann kurzfristig umgesetzt haben und was, genau, was aber jetzt natürlich in diese Software reingewandert ist und was im Prinzip jetzt jedem zur Verfügung steht. Ja. Gleichzeitig auch zum Beispiel haben wir jetzt nochmal eine speziell angepasste grafische Oberfläche für Smartphone, ja, wo einfach alles kompakter ist, nochmal verschlankt ist, nur die nötigsten Infos drauf sind. Genau, solche Dinge sind, ich meine, es gibt auch Verbesserungen natürlich im Bereich, im Fahrverhalten, ja, dass er die Kurven schöner fährt, dass er vielleicht schneller fährt, dass er eben dadurch dann auch eine höhere Effizienz schafft, ja. Gerade auch, ich meine, wenn man sich anguckt, der Roboter, jetzt der Rhinos, der bewässert die 200 Gräber in der Nacht. Wenn ich es jetzt schaffe, durch eine Optimierung im Fahrverhalten 10% mehr zu schaffen, dann habe ich auf einmal ja, direkt einen Mehrwert aus dem Gerät. Ja.
Wie groß, bleiben wir noch mal kurz beim Rainos, bevor wir in die Industrie gehen. Wie groß ist dieser Markt und plant ihr auch jetzt zum Beispiel die Hobbygärtner mal irgendwann abzuholen mit einem Rainos Mini? Also ist da oder seid ihr wirklich Baumschulen? Wir hatten ja schon drüber gesprochen. Mein Patenonkel hatte eine große Baumschule auch in Mainz und ich weiß noch, wie viel dort eigentlich nur, da waren, ich glaube, 3 oder 4 Leute permanent nur mit Gießen beschäftigt. Den ganzen Tag sind die durch die Baumschule gelaufen, haben die Wegen gegossen, etc. Was ist in dem Segment geplant für die Zukunft? Weil so wie ich es aus dem Vorgespräch gehört habe, ist natürlich die Industrie, macht natürlich auch Sinn, Industrienationen etc. schon mehr der Hauptfokus. Ist der Rainos eher so ein, ich will jetzt nicht sagen Nebenprodukt, aber wie ist so die Aufteilung bei euch auch, sagt ihr? Industrie 80%, 20%. Also ich versuche gerade so ein bisschen zu verstehen, Industrie und Gartenlandschaftsbau, wie kann das zusammen langfristig bestehen? Und oder ist das eine eigentlich nur, um noch mehr, ich sage jetzt mal, Daten etc. für Outdoor abzugreifen, um vielleicht auch in andere Bereiche, industrielle Bereiche sich zu entwickeln?
Ja, sehr gute Frage. Also vielleicht nochmal zurückkommt, als wir 2021 mit an Bord gekommen sind, haben sich Alvin, das Team und wir uns genau überlegt, wo die Journey hingehen soll, also mit welcher Entwicklung, mit welchen Applikationsgebieten. Wir haben damals eben schon den Enduros vorgefunden als
Das ist der
Piloten.
Industrieroboter.
Das ist der Industrie- und Intralogistikroboter. Ja, und es war klar, dass das erstmal jetzt der wichtigste sein würde. Und das zweite war der Rhenos. Und wir haben dann mal praktisch oben drüber gelegt einen sehr interessanten Report der International Federation of Robotics. Das ist sozusagen die oberste Instanz. Wird von Fraunhofer geschrieben, ist ein 350 Seiten Report, der haarklein über Service Robotics, Indoor, Outdoor, also nicht Industrierobotik, sondern Service Robotics den Markt aufreißt. Kann ich also jedem empfehlen und können wir vielleicht auszugsweise auch zur Verfügung stellen, wen es besonders interessiert. Aber da wird das quasi aufgerissen in die Application Professionals und wir haben uns überlegt, wir haben das gewissermaßen unsere Know-how gemappt. Wo können wir eine Rolle spielen? Und dann haben wir gefunden, naja, da sind Service-Roboter wie zum Beispiel der Chirurgieroboter Da Vinci. Ja, ist das ein Feld für uns? Medical Robots. Dann haben wir gesagt, nee, ist nicht so sehr ein Feld für uns. Ja, Melkroboter, würde ich sagen, hat jetzt auch mit den mobilen Robotern nicht so viel zu tun, aber wir haben die großen Einsatzfelder. Auf der einen Seite eben, der allererste ist Intralogistik Transportation, der zweite ist AgTech, AgriTech, also Agrar. Da passt schon die Bewässerung rein. Der dritte ist Inspection and Surveillance Maintenance, also wo die rumfahren auf Arealen und Zäune ab. Ne? Der vierte ist Mining. Da haben wir für Kali und Salz schon Roboter fahren. Ist aber für uns nachrangig im Moment. Ja, also drei Stück fahren im Bergwerk, 1000 Meter unter. So, und dann der vierte ist dann Waste Management. Da haben wir einen Kunden, größten Entsorger in Österreich schon, wo also. Kann Alvin nachher noch ein bisschen ausführen, wenn wir das vertiefen wollen. Also praktisch autonom Mülleimer einsammeln und die smarte Mülltonne meldet sich und wird dann in ein zentrales Mülllager gefahren. Wir haben dann das Thema Green Energy noch für uns entdeckt in diesem Umfeld. Ja? Also sehr systematisch abgegrast. Wo wollen wir hin? Wir nannten das dann eben unsere Core Application Fields, die drei vorgenannten, also Intralogistik, AgTech, Inspection, das sind die ganz großen Killer-Applikationen, professional übrigens, also im Gegensatz zu dem, was du gerne hättest für daheim jetzt noch, du sagst nämlich die Application Consumer, ja, also wo du sagst, so, jetzt habe ich den kleinen niedlichen Haussaugroboter, auch super, aber ist, glaube ich, nicht unser Thema. Also unseres ist wirklich B2B, ziemlich knallhart. Und so haben wir das durchentwickelt. Also, was ich noch vergessen hatte, war Professional Floor Cleaning, auch für Outdoor, ne? Also, warum haben wir uns gefragt, muss denn zukünftig auf einer Straßenreinigungsmaschine, die große Parkplätze reinigt, ein Mensch sitzen? Muss technologisch gesehen, würde Alvin zustimmen, muss da kein Mensch mehr sitzen. Aber wir müssen halt immer, wir kommen aus der Robotik, wir brauchen einen entsprechenden Applikationspartner, der sich gut im Reinigen auskennt, ja, oder im Bergwerk auskennt. Und das wird unsere Journey jetzt mitbestimmen. Und wir können nicht alles gleichzeitig machen, aber es ist eine, das hat uns als Prolimity so geflasht, als wir hier reingegangen sind, diese Querschnittstechnologie, die man ja auch im Bereich der Industrieroboter hat. Man hat nämlich nicht nur, der Industrieroboter schweißt nur, ja, sondern nein, der macht Handling, der klebt, der palettiert, was auch immer, ja. Und das in der Verbindung jetzt, oder diesen Blick auf die mobile Robotik und insbesondere auf Indoor Robotics und dann die Verbindung noch Indoor können, Outdoor können, Indoor Outdoor können, schlechte Böden können. Das ist, was uns geflasht hat und was uns das als ein ganz spannendes Investment erscheinen lässt.
Dann kommen wir jetzt mal, gehen wir den Schritt weiter zu Intralogistik und Transport, also zu eurem Enduros. Ganz kurz, wie viel aktuell, wenn ihr eure Umsätze seht, wir sehen ja auch gerade, ihr strebt ja auch dieses Jahr wieder eine Verdopplung an. Wie viel Prozent der Umsätze werden denn im Industriebereich erstmal erzielt, dass wir jetzt mal eine Vorstellung bekommen, warum das euer Fokusprodukt ist?
Ja, also sind ungefähr derzeit, kann man sagen, 70, 80%. Gerade, also man muss sich so vorstellen, das ist jetzt natürlich gerade die absolute Scale-Up-Phase, der Inflection Point, wenn man so will. Wir haben jetzt sehr viel vorgearbeitet durch Messebesuche erstmalig, auch Alvin und das Team, ohne ihm jetzt nahetreten zu wollen, aber man hat ja auch nicht die Mittel gehabt bis 21, hatte man die Mittel einfach nicht, ja, um dann wirklich zu klappern. Aber jetzt
Ich
sind wir auf.
weiß auch, was Messestände kosten auf so großen. Es ist, das können die sich die Leute gar nicht vorstellen, ja, aber wir haben auch im Dentalbereich eine Weltmesse, die ist alle 2 Jahre in Köln. wenn man da hört, dass es da wirklich teilweise siebenstellige Gebühren gibt, nur um auf so einer Messe mal eine Woche zu sein.
Ja.
Und dann ist der Stand jetzt nicht eine Messehalle, sondern Quadratmeter im dreistelligen Bereich. Aber es
Genau.
ist Wahnsinn. Also Messebetreiber, was die an Geld teilweise nehmen, also ich fühle euch wirklich, ja. Selbst ein kleiner Messestand, wenn wir das budgetieren bei uns, da bin fast 100.000 Euro mit allen Kosten. Und da muss man natürlich auch immer überlegen, wie ist mein Return on Investment? Ja, das hat man natürlich als Unternehmer noch viel mehr im Fokus als wir als Angestellte, die sagen, ja, da müssen wir unbedingt hin und dann muss die Firma halt mal 100.000 Euro zahlen. Aber also ich verstehe euch da total. Jetzt
Genau.
holt uns doch mal kurz ab. Was kann jetzt ganz genau dieser Induros machen? Und er löst natürlich das Problem Fachkräftemangel. Wir haben natürlich im großen Stil. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe.
Sigis altes Mofa ist hin. Darum holt er sich den Easy Credit Sofortkredit mit finanziellem Spielraum. So bezahlt er seinen neuen E-Roller und reserviert sich Geld für später. Wenn er wieder etwas braucht, lässt er sich einfach und sicher über die Easy Credit Plus App auszahlen. Er muss keinen neuen Kredit abschließen. Macht's wie Sigi. Finanziert ganz entspannt. Mit Easy Credit.
Willkommen zurück bei der Berliner Sportschau. Unser Thema heute, der Handballer Kretsche ist wieder aktiv.
Richtig gehört. Ich bin wieder aktiv und zwar für Spreequell aktiv.
Ach so.
Ja, habe ich immer dabei als Sportvorstand der Füchse Berlin. Da ist immer was los. Probier doch mal.
Ah, erfrischend fruchtig und ohne Zucker. Spreequell aktiv. Da werde ich direkt Fan.
Genau, also das ist das, was wir eigentlich ja über die Branchen hinweg sehen, dass einfach die Arbeitskräfte fehlen. Ja? Was uns ein Friedhofsgärtner erzählt oder natürlich auch jemand, der jetzt auf der Suche nach Gabelstaplerfahrern ist. Man bekommt das Personal eigentlich nicht. Und es geht gar nicht mehr so sehr darum, jetzt den einen oder anderen Euro einzusparen, sondern ich muss irgendwie diese Arbeit erledigt kriegen mit einer gewissen Zuverlässigkeit.
Ja.
Und das ist dann natürlich das, wo wir jetzt einfach die Lösung haben. Ja? Das sehen wir bei einer riesigen Community von Gärtnern, ja, die da sehr froh sind, dass es da jetzt einen Anbieter gibt, der jetzt endlich für dieses Thema eine Lösung hat, wo es vorher einfach keine gab. Und das Thema natürlich auch im Intralogistikbereich, ja, dass man jetzt auf einmal automatisieren kann, wo einfach vorher noch Personal erforderlich war. Und wenn man sich so eine hochautomatisierte Fabrik mal anschaut, welche Leute da noch rumlaufen und arbeiten, dann sind es in der Regel Transportvorgänge, die da passieren. Ja.
Ich habe in Vorbereitung auch heute hier auf das Interview auf einer Webseite im Bereich Logistik mal nachgelesen. Und da ist tatsächlich, da wurden über 140 Unternehmen befragt aus dem Bereich der Logistik. Und 85% sagen, dass sie unter anhaltenden Fachkräftemangel leiden. Und da muss man dann natürlich auch sagen, dann kann natürlich auch sowas wie Zeitarbeit etc. oder selber ausbilden ja gar nicht die Lösung eines Problems sein, weil es dich ja hinten viel schneller auch auffrisst. Also auch selbst wenn man sagt, man will ausbilden, finde erstmal heutzutage Auszubildende. Ich sehe das auch wieder selber bei uns. Gefühlt, jeder heutzutage hat studiert. Dann sind die sechsstellige Einstiegsgehälter, das ist das, was jeder, der einen Bachelor hat, von seinem Prof gesagt bekommt, die man fordern kann. Also es ist unfassbar. Und da bietet ihr natürlich eine Lösung. Wie ist es denn preislich? Also ich bin jetzt der Industrieunternehmer. Ich habe einen Versandhandel und habe eine schöne Lagerhalle hier im schönen Leipzig und suche jetzt Fachkräfte. Jetzt ist meine Frage natürlich als allererstes, wie finde ich euch als Unternehmer? Weil, oder wie findet ihr denn mich? Habt ihr eine Sales, also habt ihr Vertriebler? Geht ihr über Online-Marketing? Wie findet ihr euren Kunden? Und wie macht es ihr euren Kunden eigentlich so? Ich rede mal so gerne davon bei uns in der Firma. Ich möchte es unseren Kunden so schwer wie möglich machen, nicht unser Gerät zu verkaufen. Also, wie macht ihr es denn mir als Unternehmer jetzt so schwer wie möglich, nicht euer Produkt zu kaufen oder erstmal zu finden?
Ja, also die erste Frage, wie finden wir die Kunden? Das ist wie gesagt, bis 2021 im Wesentlichen erfolgt, dass die Kunden selber gegoogelt haben, wer kann mir helfen mit schlechten Böden Outdoor. Ich will automatisieren, aber ich finde niemanden. Toyota Material Handling oder Jung Heinrich läuft rein, sagt, oh, schlechte Böden, Entschuldigung, und nach einer Viertelstunde ist er wieder raus. Das heißt also, er kann mir nicht helfen, irgendwie zu automatisieren, Transportprozesse. Und so sind wir übrigens auch über einen realen Kunden, der gesagt hat, hier Peter, schaut euch das mal an, das ist eine kleine, feine Schmiede da in Regensburg, die können echt richtig gut was. Bei denen würde ich gerne bestellen, die sind immer noch kleins klein, kann man da mehr draus machen. So, das heißt also, das war der sozusagen der Ursprung. Ne? Ich will nicht sagen aggressives Warten am Telefon irgendwie, sondern aber sagen wir mal eher reaktiv. Und das haben wir komplett umgedreht. Ich sagte vorher schon, wir sind auf die Weltleitmessen gegangen, bisher schon, und haben also sehr viel gesät. Wir waren jetzt zweimal auf der Logimat, wir sind auf der Automatica, ich meine jetzt zweimal gewesen, wir waren dieses Jahr erstmalig auf der Hannover Messe. Und das ist cool, also auf der Automatica dann wirklich mit Branchengrößen, ja, die im Bereich der Cobots, also so kollaborative Roboter, also sag mal, innovative Sachen haben wir da erstmal vertreten. Und es ist eben so disruptiv und so neu, dass also alle Logistikmanager, die dann so des Weges strömen, sagen, oh ja, okay, Indoor-AMRs, habe ich hier eine ganze Menge gesehen. Aber dass mir einer helfen kann, der eben auch rausfährt. Also sprich, irgendwie Transportgut in Halle A aufnimmt, dann ganz frech nicht mehr bis zum Hallentor fährt und da wird es dann umgelagert auf einen kleinen Pritschenwagen und in die nächste Halle gefahren, sondern der fährt ganz frech raus. Der macht selber das Tor auf, fährt über den Hof und fährt in die nächste Halle rein, wenn es sein muss, eben an die Maschine, von der Drehmaschine vorne über den Hof an die CNC-Fräse in der zweiten Halle. Und die sind begeistert. Das heißt also, wir haben, auf deine Frage hier zurückkommt, wir haben mittlerweile über 3000 Einträge in unserem HubSpot-CRM, die wir gar nicht alle abfackeln können, die alle zu uns gesagt haben, klingt hochspannend, ruft mich an, lasst uns eine Videokonferenz machen, um zu sehen, ob das bei mir auch passen könnte. Und nun zum zweiten Punkt, wie können wir die raus? Also sehr gute Frage, wie können wir sie Ihnen so schwer wie möglich machen, zu sagen, nein, euer Ding wollen wir nicht. Das sind zwei, drei harte Zahlen, die wir Ihnen an den Kopf werfen und sagen, pass auf, wenn du repetitive Transportvorgänge hast, also du hast 10 Gabelstapler zum Beispiel, ja, aber einer fährt eigentlich immer nur von Halle A zu B, fährt was hin von B nach C oder auch innerhalb einer Halle zwischen. Ja, also Produktionsintralogistik gewissermaßen. Ne? Dann kannst du das weiter mit den Gabelstaplern machen, dann der 10 Gabelstapler, der den Fahrer so und so schauen, dass du herkriegst. Oder du ersetzt halt mal ein und dann sparst du dir 60.000 für den Menschen, sozusagen, den du eh nicht kriegst. Und du sparst dir 6.000 für die Miete dieses klassischen Fahrzeugs und du sparst dir 3.000 ungefähr für die Energie. In anderen Worten, also irgendwie 60, 50.000, 9, knapp 60.000, einschichtig. So, und dann gibt es viele unserer Kunden, die sagen, aber ich habe zwei- oder dreischichtig. Wie geht es denn da? Und dann sagen wir, ja gut, dann rechne mal drei, dann ist die Einsparung 180.000. Und weil du der Roboter keine Sonntagszuschläge haben muss, Feiertagszuschläge, Nachtzuschläge, kannst du das toppen auf 200.000 Einsparungen gegenüber der manuellen Lösung. Und dann fangen die an zu rechnen und sagen, echt? Also das heißt, ich zahle bei euch 130.000, 150.000 für das System und das war's dann? Also wenn es direkt kauft.
Ja.
Robotic as a Service wird man dann sagen, ja, dann zahlst du 3.200 oder 3.500, was auch immer, das muss man dann genau rechnen. Das sind jetzt mal nur so, sagen wir mal, Richtzahlen etwa, muss man immer genau einstellen. Aber was der da mitnimmt, ist, okay, ich kann sparen 200.000 und ich gebe bei euch aus 150.000. Irgendwie ist das ja schon innerhalb von 9 Monaten drin und ab da verdiene ich Geld. Das ist unser Argument.
Jetzt sieht man bei euch im Pitch Deck einen Auszug der Kundenliste. Also jeder kann sich das Pitch Deck auch mal im Link in den Shownotes mal anschauen. Dürft ihr darüber sprechen? Könnt ihr mal zwei, drei, vielleicht auch namhafte Kunden, dass die, unsere Hörerinnen und Hörer eine kleine Vorstellung auch kriegen davon, wer ist denn jetzt hier schon Kunde? Also ist es jetzt Philips Gemischtwaren-Versandhandel oder ist es jetzt schon, sind es auch bekannte Unternehmen aus Deutschland?
Also wir sind jetzt natürlich gerade dabei, sagen wir mal, das Who is Who auf der einen Seite anzugraben und sind in längeren Projekten drin. Es ist fair zu sagen, dass dort diese Projekte gerade mit Automotive nicht in 2 Monaten abgefackelt sind. Also der sogenannte Sales Cycle, ja, ist dann schon meistens deutlich über einem Jahr für das, weil es ist so disruptiv, dieses Thema, dass sie auch sich selbst ihre Logistikprozesse nochmal neu unter die Lupe nehmen müssen und sagen, angenommen, ich hätte ein autonomes System, das eben auch rausfahren kann. Das dauert dann einen Ticken länger, aber wir sind dort mit allen großen, sagen wir mal, Tier-One-Automotives, also wir sind mit den OEMs unterwegs, wir sprechen mit, kann man auch sagen, mit VW, wir sprechen mit Audi, wir sind mit MAP Porsche unterwegs und so weiter dort. Also das sind alle, die sozusagen auf dem Sprung sind. Und einige First Mover haben schon gekauft auch. Aber es ist tatsächlich jetzt die Phase, wie zum Beispiel ein sehr früher war jetzt Total Energies mit einer Raffinerie in Leuna.
Also auch hier bei uns um die Ecke.
Ja, genau, so ist es. Ne? Die haben schon vorletztes Jahr schon mal einen gekauft. Und es geht dann immer so, oder der japanische Konzern Kubota ist also ein in diesem Bereich auch Landwirtschaft, aber auch Bauwirtschaft unterwegs. Man kennt vielleicht Kubota Waka, für das Werk im Saarland. Und was die Hörer mitnehmen sollten, ist immer, das können wir auch verfolgen bei unseren, sag mal, Marktbegleitern Indoor, die einfach ein erstes Produkt verkaufen. Gut, dann investieren die mal 120.000 und dann wird ausprobiert, ja. Und wenn das funktioniert in einem Werk, dann wird in diesem Werk typischerweise werden nochmal 10 Use Cases aufgemacht. Wenn es da klappt, dann klappt es ja auch bei der Halle B und machen den nächsten Transportprozess. Und dann sind die Großen, die Schefflers und die ZFs, Klammer auf, bei manchen sind wir jetzt 2 Jahre im Gespräch, die haben schon was randesigned auf den Hänger wieder, also die haben sich schon total reingefuchst. Und dann rollen die das aus auf andere Werke, ja, weltweit. Und das ist ein erhebliches Skalierungspotenzial. Deswegen sind uns die auch sehr lieb, diese Blue Chips, die haben ein riesiges. Aber der KMU, der kleine mittelständische Unternehmer, und der kleinste von uns hat 80 Leute, das ist die Firma Rikton in Günzburg, Reifenhersteller, Runderneuerer für LKW-Reifen, das ist interessant, hat 10 Millionen Umsatz und hat auch so einen Roboter genommen und gesagt, damit kann ich mir einen Gabelstapler sparen, letztlich ersparen.
Dann wäre jetzt mal meine Frage, also Skalierung, Skalierung, Skalierung. Ja. Wie groß seht ihr den TAM, also euren Total Addressable Market, wo ihr wirklich sagt, jetzt das ist, und jetzt reden wir mal nur von Europa. Ja, also wir sind, ich habe schon gehört, auch in dem Video, ihr seid auch schon wirklich interkontinental auch schon in Gesprächen. Aber was sagt ihr, ist realistisch auf Sicht von nächsten 10 Jahren so den TAM, an dem ihr euch bewegen könnt? Ihr wächst im Moment schneller als der Markt, das haben wir aus dem Pitch-Video schon gehört. Also wie groß muss man sich diesen Markt aktuell vorstellen und wie groß soll der denn wachsen? Also man sieht ja immer, Beispiel, Kaffee soll jedes Jahr um 4% wachsen, das und das soll um so und so 4% wachsen. Wo ist der TAM jetzt? Und wo soll der TAM eigentlich in 10 Jahren stehen?
Ja, also vielleicht kann ich die Frage auch nochmal zusätzlich nehmen. Jetzt bei dem Marktübersicht, es ist gar nicht so einfach, hier den TAM sozusagen zu bestimmen, weil es gibt wohl eine ganze Menge Daten, die jetzt für den Bereich Indoor AMRs beziehungsweise ja, aus dem Bereich der Service Robotik zusammengefahren wurden. Da würde ich sagen, sehen wir, gibt es Zahlen zwischen derzeit 10 Milliarden weltweit und in Marktwachstum von ungefähr 50% pro Jahr. Das differenziert sich aus. Eigentlich wächst es allerdings im Bereich jetzt Manufacturing, Automotive, Intralogistics irgendwo zwischen Zahlen von 40% und 50%, was noch gar nicht abgebildet ist im Moment in den Strukturen, weil es so disruptiv ist. Ja, da gibt es einfach noch keine, da sind wir halt jetzt wirklich an der Cutting Edge. Ja, ist nämlich mit dem Roboter rauszugehen. Klar hat der eine oder andere schon gehört, es gibt diese lustigen Last-Mile-Deliveries auf einem amerikanischen Campus, ja, der dann die Pizzas von A nach B fährt. Aber die Technologie ist viel, viel stärker, viel mächtiger, was wir in den nächsten 10, 15 Jahren sehen werden. So dass es also etliche Indikationen gibt, dass der Größenordnung 50 Milliarden ist und größer. Ich glaube, er wird größer sein, ehrlich gesagt. Und wir wollen halt dort einen Teil abschöpfen. Wir werden nie der Alleinige sein dort. Ne? Es gibt ja auch, ja, in unserem Pitch Deck sind ein paar genannt. Da ist in Kanada die Firma Clearpath, die auch rausgeht. Es gibt zwei, drei andere, sage ich mal, die jetzt auch aus dem Ei geschlüpft sind die letzten ein, zwei Jahre. Wir, glaube ich, wir haben dann mit Alwin und der Technologie einen sehr guten Vorsprung, 3-4 Jahre. Wir müssen immer dranbleiben, KI und Robotik, dass das aufrechterhalten bleibt. Aber dann können wir aus diesem Markt uns, und zwar international, das rausschneiden. In Abhängigkeit sicherlich von der Verfügbarkeit von Wachstumskapital. Und die Kompaniste-Runde ist jetzt wieder ein Baustein da drin, Private-Runde auch. Also das, letztlich, das bestimmt ein Stück weit unser, auch unser Wachstumspotenzial. Nachfrage China, USA und so weiter, ist alles da. Wir müssen nur Teams hinstellen, ja, die das dann eben auch
skalieren.
Skalieren.
Gehen wir mal einen Schritt zurück. Ihr sagt, ihr seid teilweise schon, wenn ich es richtig verstanden habe, seit mehreren Jahren auch in Gesprächen mit Kunden. Jetzt gehen bei mir gerade so ein bisschen die Alarmglocken an. Wie lange dauert es denn, bis so ein Roboter bei mir in der Halle steht? Dauert das Jahre?
Nein, aber Alwin kann
ja
nochmal nehmen, die genau, Manufacturing.
Also Alwin, hol mich jetzt ab. Ja, ich sag, ja, ich habe euch gesehen auf der Messe, sag, ich habe zwei Hallen, finde ich cool. Wie schnell im normalen, im optimalen, also im schnellsten Fall ist der Roboter bei mir, um meine nicht vorhandene Fachkraft zu ersetzen? Und was ist so wirklich so der erfahrene Durchschnittswert? Wie lange dauert es, bis alles steht und anfängt? Ich will jetzt nicht sagen, optimal läuft, weil ich vermute, das ist auch wirklich ein Prozess, den man mit dem Kunden entwickelt gemeinsam. Aber dass wir starten können. Nach wie vielen Wochen geht's los?
Ja. Naja, also wenn wir uns jetzt anstrengen würden im Wesentlichen klar ist, was der Roboter tun soll, wenn der Prozess klar ist, Fahrwege vorhanden sind und entsprechend Platz ist, um da Bahnhöfe einzurichten, könnte man das vielleicht nächste Woche in Betrieb nehmen. Ja?
Wenn
letztlich, wir haben konsequent geschaut, dass wir wirklich ein Standardprodukt haben, ja, dass wir das Gerät im Prinzip so aus dem Lager nehmen können, dann zum Kunden fahren. Wir machen in der Regel einen Tag, wo wir die Umgebung scannen, erzeugen daraus dann eine Karte, die dann auf dem Roboter gespeichert wird. Und in dieser Karte kann man dann definieren, wo der Roboter seine Fahrwege hat, wo er die Punkte hat, wo er an- und abkuppelt. Dauert dann so vielleicht 1-2 Tage, bis das eingerichtet ist beim Kunden. Und dann, dann kommt so eine Phase Feintuning im Prinzip. Ja. Also dann lässt man das Ganze mal laufen, dann fallen vielleicht die ein oder anderen Punkte noch auf, wo man nochmal nachbessern kann. Aber spätestens nach einer Woche kann man dann auf jeden Fall in einen produktiven Betrieb übergehen. Natürlich, ich meine, wie du sagst, es ist dann natürlich so, dass dann, wenn man so ein Gerät das erste Mal einsetzt, dann kriegt man über die Zeit natürlich noch ganz viele Ideen, was man vielleicht noch anders machen könnte, was man vielleicht noch erweitern könnte, wo man vielleicht noch was optimieren kann, um Zeit zu sparen, um Abläufe mit den Mitarbeitern noch zu optimieren. Aber grundsätzlich ist es ein Standardprodukt. Wir nehmen es aus dem Lager. Es kommt die Software drauf, standardmäßig. Und es ist ein standardisierter Einrichtungsprozess. Genau.
Jetzt lasst uns mal über harte Zahlen sprechen. Wie viel Umsatz plant ihr denn für dieses Jahr? Wir nehmen jetzt mal an, alles klappt super. Was ist so die Bottomline, also die unterste Schwelle, wo ihr sagt, das wollen wir auf jeden Fall, da sind wir auch sehr confident, dass wir das erreichen in den nächsten 5 Monaten, die jetzt noch da sind. Oder 4 fast nur noch.
Ja, also die vielleicht als Hintergrund, als der Beginn unserer Skalierungsreise war ja 21. Bis dahin ist Alwin und das Team eben unterwegs gewesen bei den Unis und bei Forschungseinheiten von großen Unternehmen, Daimler und so weiter. Da war es immer so in Größenordnung 400.000 Euro. 400.000, das hat so die Leute hier ernährt gewissermaßen. Und seitdem geht diese Skalierungsjourney los. Von 21 bis 23 haben wir jetzt unsere Umsätze vervierfacht auf 1,5 Millionen im letzten Jahr, also 23. Mhm. Und wir planen dieses Jahr einen Umsatz größer 3 Millionen. Vielleicht, wenn es gut läuft. Das hängt immer, wie gesagt, sehr davon ab, jetzt, was gerade auch im dritten, vor allem dann vierten Quartal stattfindet. Also wenn es gut läuft, werden es 3,5 Millionen sein. Das wäre erneut eher eine Verdoppelung. Und so würden auch die nächsten Jahre geplant sein. Wir wachsen oberhalb des Marktes und ab 2027 nur haben wir in unseren Zahlen drin mit den 44%, die der Markt im weitesten Sinne jetzt an Wachstum zeigt, also der AMR-Markt. Und was uns da confident macht, ist jetzt, dass wir zum 30.06. einen Rekordauftragseingang verzeichnen konnten, eben auch jetzt mit zahlreichen Indurossen von über 1 Million. Das erste Halbjahr ist immer schwächer, also das heißt, das sind immer ein Drittel eigentlich, sodass wir also allein mit dem Auftragseingang jetzt im zweiten Halbjahr auch nach den Zahlen aus HubSpot mit unseren ganzen Stages, wo dann die Angebote schon gelegt wurden, rechts, links und so weiter, wenn man das dann nach allen Regeln der Kunst misst, klar, wir haben keine Kristallkugel, Klammer auf, Klammer zu, aber dass wir dann doch jenseits der 3 Millionen landen können und das Ganze wird gepowert durch eine eigene Sales-Mannschaft und durch eine Riesenkampagne an Partnergewinnungen aktuell. Also wir haben jetzt in der Schweiz die ersten Roboter abgesetzt, aber auch die ersten Partner gewonnen, die gesagt haben, wie cool ist das denn? Eure Technologie, darf ich für die Schweiz das vertreiben für euch? Und das wird ein sehr, sehr starker Treiber für uns sein. Wir haben also insgesamt 300 in unserer Longlist an Partnern europaweit und haben die ersten jetzt ongeboardet. Ja, also das ist schon erfolgt und die haben dann einfach Teile und Herrsche, ja, wie wachsen dann mit denen und die haben das Geschäft, die können draußen das Service machen, die können den Betrieb machen. Das können wir mit unserer jetzt 35-Mann-Truppe auch so gar nicht leisten. Also insofern gibt es auch hier die Analogie, wie was weiß ich, eine SAP, die auch groß geworden ist mit ganz, ganz vielen Systempartnern und viele, viele andere, die es vorgemacht haben. Ja.
Was, seid ihr im Moment schon Cashflow-positiv oder fahrt ihr noch Verluste ein?
Also derzeit fahren wir auf einer Monatsbasis noch kleine Verluste ein. Alvin hat durch dieses Bootstrapping eine DNA gehabt, bis 21 sehr, sehr vorsichtig mit dem Geld umzugehen, weil das war tatsächlich über viele Jahre und sagen wir mal Verkäufe an Universitäten, sag mal, ein überschaubares Geschäft und da wollte man auch nicht jedes Jahr 500.000 oder ein paar Millionen verlieren. Wir haben in 22 die erste Runde gemacht mit Heinz Ferchau, dem Gründer der Ferchau Engineering Gruppe. Das ist einer der größten Ingenieursdienstleister Deutschlands mit 10.000 Ingenieuren, 1 Milliarde Umsatz. Und da haben wir bewusst natürlich jetzt in den Aufbau der Mannschaft, die Messen, wie du schon sagst, das ist alles sauteuer, was ich vorher sagte, Hannover-Messe, dies und das. Wir sind dann mit einem kleinen Unternehmen ganz bewusst rausgegangen und haben dann auch 50, 60, 70.000 für einen Messestand investiert. Aber diese Ernte sammeln wir jetzt auch ein. Also da haben wir eine unheimliche Awareness, das jetzt an der Brand gearbeitet. Das alles kostet jetzt ein Stück weit noch mehr. Wir planen im November Cash-positiv zu werden. Also man muss sich so vorstellen, jetzt läuft die Zahl der Roboter langsam hoch. Wir haben ungefähr so jetzt 2, 2,5 Roboter pro Monat, die wir verkaufen. Im November, stärkstes Quartal, dürften es 3 oder 4 sein. Bei, sagen wir mal, 3,5 bis 4 Robotern sind wir Cash-positiv auf der Monatsscheibe. Ja? Und das heißt also, wir haben dort eine Skalierung. Das Downside-Potenzial im Sinne von, ist da ein großes schwarzes Loch, verbraten die Burschen wieder 3, 4, 5 Millionen dieses Jahr oder so, das gibt es bei uns nicht. War noch nicht so, wird auch nicht mehr so sein. Ja? Also insofern eine ganz spannende Phase, jetzt mit an Bord zu kommen, weil die Skalierung haben wir nach oben, da können wir ja nochmal drüber sprechen, was wir uns da vornehmen. Aber das Downside ist für uns auch als Prolimity, deswegen sind wir auch 30 mit dabei beim Investieren, sagen, ist eine sehr spannende Situation jetzt.
Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Da sind wir auch schon beim Stichwort, also jetzt auch investieren, ab 250 Euro geht's los. Ihr seid auch kurz vor dem Funding-Ziel und das Finanzierungsziel sind 1,7 Millionen Euro. Was wollt ihr denn mit dem Geld machen?
Ja, ich würde einen Teil der Frage beantworten. Das ist ja wieder die Kommerzialisierung und Skalierung. Alvin hat dann einen anderen Teil bestimmt noch. Also im Wesentlichen sind es zwei Aspekte. Das eine ist wirklich, geografische Ausweitung jetzt. Also wir machen im Moment noch alles aus Regensburg raus und müssen jetzt nah an den Kunden schlüpfen. Das ist, macht jede vernünftige Firma natürlich, wenn sie wachsen will, dass wir expandieren. Geografisch Nähe zum Kunden ist jetzt entscheidend. Das heißt also, unsere Kunden sagen, super, wenn wir, also wir planen jetzt konkret 3 bis 4 oder in Abhängigkeit von dem Volumen, was wir jetzt auch über Companisto einsammeln können, vielleicht auch 5 Einheiten in Deutschland, also eine in Deutschland Ost, sage ich mal. Wir haben ein sehr gutes Geschäft mit in Leipzig zum Beispiel, in die evangelisch-lutherische Kirche. Landeskirche ist unser Partner im Bereich Renos, weil die haben 1100 Friedhöfe und wir haben schon etliche von denen jetzt bestückt mit Renossen. Die sind begeistert, ja, dass sie da eine Lösung haben. Es gibt übrigens 30.000 Friedhöfe in Deutschland. Es gibt 10.000 Friedhofsgärten. Also nicht, dass jemand denkt, das wäre irgendeine Spielerei, sondern das ist ein ernstzunehmendes Business mit den 10.000 Friedhofsgärten, die alle ein Problem haben. Und von daher geht dort ein Teil rein. Wir wollen, wenn das Geld reicht, eben mit einem Partner, über einen Partner, aber dann doch vielleicht auch Niederlassung Schweiz, weil da hat die Stadt Bern hat schon einen Renos bestellt. Die schweizerische, sagen wir mal, im Defense-Bereich für einen Reparaturstandort in der Schweiz, also im Defense-Bereich dort einen Roboter geliefert, der für einen Reparaturstandort für LKWs dort auch den Enduros gekauft. Also die Schweizer sind auch sehr, sehr interessiert. Ist auch kein Zufall, ehrlich gesagt, weil die Schweiz ist teuer, Lohnkosten hoch, auch keine Personalverfügbarkeit. So, also insofern, da geht das Geld rein in die Internationalisierung und geografische Ausweitung. Und mit den nächsten Runden wird es eben auch für Europa oder USA. Also auch USA wartet drauf, der Markt ist noch viel stärker. Ich war selber dort vor 2 Monaten zu so einem Robotics Summit. Wir sind dort eingeladen. Wir haben dort erste, hätten Kunden direkt da. Wir sprechen mit Void China, die sagen, wann kommt ihr hier rüber? Habt ihr eine Serviceeinheit etc.? Also die warten auf uns und das hängt jetzt ein bisschen am Kapital und unserem Ziel. Aber dann gibt es natürlich noch Verbesserungen in der Technologie, weitere Investments auch noch in die weitere R&D bei uns, die sehr, sehr konkret. Und zwar, wir haben ja im Moment den Enduros 700 sozusagen. Das ist der Enduros 700 Kilo, kann der ziehen. Ja. Als, ja, und Kunden kommen natürlich auf uns zu sagen, alles super, 500 Kilo reichen mir auch schon. Und andere sagen, ah, die Tonne müsste haben. Dann hätte ich meine ganzen Transport. Und der nächste sagt, 1,5 oder 2 Tonnen wäre super cool. Das heißt also, allein schon diese Ecke, sprich die Plattform ein bisschen auszubauen und zu sagen, andere sagen wir, Schichten bei Kunden nochmal abzugreifen, da haben wir Vorarbeiten geleistet. Das wäre sozusagen direkt umzuschalten als ein Projekt, wo wir dann einfach unsere Produkte erweitern können. Der Renos zum Beispiel kann mit weiteren Spritzendüsen in die zweite Reihe, in Urnengräber etc. ausgestattet werden. Da haben wir einen sehr, sehr cleveren Partner, der übrigens auch den Innovationspreis der deutschen Bundesregierung mit uns parallel gewonnen hat, Heino Schwarz.
Ja, cool.
An der Stelle, der hat übrigens auch mitinvestiert, Heino Schwarz, in der Companisto-Runde, fanden wir ganz toll, als nicht nur Top-Kunde und Pilotkunde im Bereich Renos, sondern das kann sich jeder mal anschauen. Das ist ein ingeniöser Friedhofsgärtner, sehr technikaffin und hat uns eben fast schon, ja, also es ist genauso, wie man sich vorstellt, ein super Mensch, der hier in der Applikation Gießen und zu Hause ist. Und wir bringen die Robotik und das zusammen bringt dann den Donner. Und hier gibt es eine Reihe von weiteren, gerade auch das Thema KI und Robotik, in das Geld gehen wird. Der Roboter wird zukünftig entdecken, was wir hier am Gräbern eigentlich, was da drauf wächst. Ne? Und der Bodendecker braucht weniger Bewässerung.
Ja, das ist natürlich auch spannend.
Also sprich mehr Perzeption rund um den Roboter, Wahrnehmung etc. Und dieses ganze Thema KI und Robotik wird ein bisschen Geld kosten, aber wird uns nochmal, und das sagt die Branche so, Fraunhofer etc., mit denen wir gut zusammenarbeiten, an die wir auch geliefert haben jetzt dieses Jahr wieder, in den Hamburger Hafen zum Beispiel, ja, wo dann die Kombination ist, mobile Robotik, dann noch einen Manipulator drauf, einen Cobot-Arm, ja, der irgendwas tut, der irgendeinen Bolzen bei einem Container entfernt und einfach wieder einen anderen Mensch, also hier jemand Arbeitskraft ersetzt, die dann immer noch rumhuscht auf einem Container-Gelände, wo sonst also sehr viel automatisiert ist schon. Ja. Und da gibt es ganz viele Dimensionen, die wir bestücken können. Da geht das Geld hin.
Jetzt muss ich, also haben wir auch verstanden, angestrebte Rendite pro Jahr 51,79%, Gesamtrendite 430%. Angestrebte Zeit zum Exit 4 Jahre.
Was ich mich jetzt die ganze Zeit frage während des Interviews hier ist, wieso werdet ihr nicht aufgekauft von einer Jung Heinrich, von einer Kion? Also es macht ja eigentlich Sinn. Ich glaube, ihr würdet auch, ich war selber auch mal bei Jung Heinrich auf der Hauptversammlung, war auch da auch investiert. Wir sind ja in diesem ganzen Lager-Logistikbereich auch tätig mit ihren Robotern. Können die dasselbe, was ihr könnt? Oder stehen die eigentlich schon Schlange und ihr sagt, der Preis ist einfach noch nicht, kommt in 4 Jahren nochmal, wenn wir skaliert sind, weil dann haben wir noch ein bisschen besseres Exit-Potenzial. Also, wie könnte für euch konkret ein Exit aussehen? Sagt ihr, wir wollen selber an die Börse, wollt ihr verkaufen? Ich denke, ihr habt ja auch über die Prolimity einige Kontakte, die man da sehr gut pflegen kann, vielleicht auch im Private Equity Bereich. Also wie sieht für euch, was sind für euch mögliche Exit-Szenarien? Oder sagst auch du, Alvin, nee, das ist mein Baby, ich will das richtig groß sehen lassen. Kann ja auch sein, ja. Also, dass man als Gründer sagt, boah, auf gar keinen Fall werde ich dieses Baby mal aus der Hand geben, vielleicht an die Börse bringen, etc. Aber ich möchte trotzdem eigentlich mein ganzes Leben hier mit involviert werden. Ich weiß, auch eine sehr persönliche Frage natürlich für einen Gründer. Aber wäre mal interessant, auch mal eure Sicht zu hören. Was darf man erwarten, wenn man jetzt hier zum Beispiel mit 250 Euro oder mit 1000 Euro investiert? Wo seht ihr konkret den Exit? Weil natürlich jeder Investor und Peter, das wirst du ja auch bestätigen wollen können, der will natürlich irgendwann auch einen Return on Investment haben.
Genau. Ja, also das ist natürlich, ich bin da sicherlich für vieles offen, ja. Da möchte ich nichts ausschließen. Grundsätzlich interessant ist eine Option von einem IPO natürlich für uns schon. Ist sicherlich auch mit dem Hintergrund interessant, dass wir einfach ein enorm breites Anwendungsspektrum haben, ne? Und dass jetzt ein größerer strategischer Investor natürlich ein sehr spezifisches Anwendungsfeld hätte und dadurch natürlich auch nicht das gesamte Potenzial, was jetzt dahinter steckt, in der Form nutzen könnte, ja, oder würde, vermutlich. Ja. Ich meine, natürlich gibt es auch viele Beispiele, wo das schon klappt. Das ist schon denkbar. Aber grundsätzlich ist sicherlich Thema IPO was ich persönlich auch sehr, sehr interessant finde als mögliches Exit-Szenario. Was wir auch alle für sehr realistisch halten, ja, mit dem, was wir haben an Technologie und mit dem, was auch an Markt da ist und wo wir gerade stehen. Wir sind ja doch ganz vorne dran, ja, das muss man ganz klar sagen. Und auch wenn jetzt ein Jung Heinrich oder andere aus einer anderen Ecke jetzt in eine ähnliche Richtung gehen, werden sie nicht von heute auf morgen das nachholen können, was wir jetzt an Erfahrung im Markt gesammelt haben und was wir auch an Technologie aufgebaut haben, um wirklich die konkreten Praxisprobleme in den jeweiligen Anwendungen zu lösen.
Ich kann es vielleicht noch ganz kurz ergänzen. Also IPO ist auch aus Prolimity-Sicht eigentlich das Mittel der Wahl. Ja, also es bietet sich hier an, die Technologie ist breit. Wir werden dann weiterhin auch die Möglichkeit haben, Kapital aufzunehmen. Alvin hat einen Riesenspaß an diesem Unternehmen. Natürlich möchte auch irgendwann mal, so sagen wir mal, die Möglichkeit haben, sich von zwei, drei Anteilen nochmal zu trennen und zu sagen, Achtung, ja, ich kann dann ganz normal auch hier ein bisschen Konsum betreiben, was ja ihm gegönnt sei. Das ist dann alles möglich. 27, 28, wir haben erste Vorarbeiten geleistet, haben mal mit EY, was ich, mit IPO Readiness schon mal so erste Fingerübungen gemacht. Wäre jetzt natürlich nicht denkbar, die Märkte sind auch nicht so, wäre jetzt zu früh. Wir haben Reverse IPOs schon angeschaut. Also das sind konkrete Themen, dass wir uns eben auch nicht, also Prolimity ist ein Partner auf Zeit. Mir macht das riesig Spaß hier. Ich habe viel, viel Midnight Oil gemeinsam mit Alvin und dem Team hier verbringen dürfen, die letzten 3 Jahre. Aber zum Schluss brauchen wir für uns und unsere Co-Investoren, die auch mit dabei sind, natürlich eine Exit-Perspektive. Und die würde dann so aussehen. Aber kann auch natürlich ein Verkauf, wie du sagtest, schon an Private Equity sein. in solchen Phasen, wo die Unternehmen klein sind, sind die alle nicht da. Das ist auch jetzt so, ne? Also VC und so weiter, da sind wir eigentlich fast noch unterkritisch jetzt mit 1,5 Millionen. Aber wart's mal ab, ja, wenn wir 3, 4, 5 haben oder was wir eigentlich erreichen wollen, ist ja, was sich auch unseren Pitch-Unterlagen ergibt, jetzt 1,5 Millionen, dann 3, 3,5, dann 8, dann 16. Also wir wollen wirklich, das klingt ein bisschen abstrus, aber so ist es halt im Startup-Bereich, dass wir in 3, 4 Jahren eine Verzehnfachung haben wollen. Und ja. Verzehnfachung heißt aber auch bei unseren Metriken halt 10-mal Geld. Also es ist praktisch so die grobe, wenn man sich was merken will für uns ist, ne, wie wächst der Umsatz und wie wächst dann sozusagen mein Kapital letztlich daraus oder der Wert meines Kapitals. Und wer jeden, den es interessiert, der soll bitte mal schauen bei ClearPath. Die sind gekauft worden, das ist ein Jung-Heinrich-Fall sozusagen, und zwar durch Rockwell Automation. Das ist wie so ein Bosch auf USA, 50 Milliarden, Automatisierungskonzern. Ja. Und der hat gesagt, so, ich brauche jetzt eine eigene Truppe hier, die mir das Thema End-to-End-Automation bei meinen Kunden mit ermöglicht. Ich will es aus eigenem Saft anbieten können. Und hat dann für eine ClearPath, die dann 30 Millionen Umsatz immerhin schon machte, letztes Jahr, Ende letzten Jahres, 600 Millionen bezahlt.
Ja.
Faktor 20. So, und das ist auch okay. Das würden wir auch so hinnehmen, Alvin. Ja,
ja. Ja, dann, ich habe keine weiteren Fragen mehr. Habt ihr noch etwas, was wir vergessen haben, worüber wir unbedingt jetzt noch sprechen müssen?
Vielleicht abschließend an alle Hörer dieses Podcasts, hat uns sehr gefreut natürlich, euer Interesse soweit. Wir haben die Möglichkeit, hier über Companisto natürlich 250 Euro sozusagen anzubieten zu können. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Companisto auch, weil hier kommt es zu einer Art Demokratisierung der Beteiligung. Sozusagen, man kann mit kleinem Geld einsteigen. Die Companisten unter den Hörern wissen das. Für uns ist das eine neue Lösung gewesen. Wir fänden es super toll, wenn sich möglichst viele hier auch dafür interessieren und einsteigen. Auch aus folgendem Grund, das ist eine ganz bewusste Wahl gewesen, Companisto, und nicht eben eine Private Round zu fahren, weil wir möglichst viele Überzeugungstäter brauchen, die sagen, Achtung, liebes Innoc-Team, hier, ihr kriegt ein Mail von mir, weil ich habe auch einen Bekannten, der hat ein Unternehmen mit 3 Hallen und da passt das genau rein, euer Enduros. Also wir hoffen von den Companisten, ich sage es leicht flapsig nur, aber meins schon halt im Ernst auch, dass wir hier eine große Sales-Manager-Flotte noch kriegen werden, ja, die einfach sagen, wie cool ist das denn? Und da hätte ich auch für euch nochmal folgenden Hinweis, weil eigentlich sind es Hunderttausende von Unternehmen, die auf solche Lösungen warten und denen wir Gutes tun könnten. Ja. Und insofern verbindet sich Kapital, interessante Anlagemöglichkeit mit gleichzeitig etwas dazu zu tun, dass der Umsatz tatsächlich sich verzehnfacht in den nächsten Jahren und dann ab 2030 hoffentlich 100 Millionen plus sein wird. Also, dass wir da eine kleine Erfolgsgeschichte dann gemeinsam schreiben können.
Dann bedanke ich mich recht herzlich für das Interview. War super interessant. Ich glaube, es ist das längste Interview, was wir hier jemals im Startup-Bereich geführt haben. Oh Gott. Aber nein, das ist super. Ich werde jetzt gleich, Marcel ist ja aktuell krankheitsbedingt verhindert. Ich freue mich, dass ich es übernehmen durfte und konnte. Und vielen lieben Dank an euch beide. Und ich bin sicher, Marcel und ich, wir werden heute auch noch investieren, um dann auch gemeinsam mit euch dabei zu sein. Gerne können wir uns dann auch in einem Jahr nochmal wieder treffen, nochmal sprechen, wie hat sich denn alles entwickelt, etc. pp. Jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche und bis dann. Ciao, ciao.
Vielen Dank. Danke dir für das Interesse und das Investment. Dankeschön. Ja. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Die von uns bereitgestellten Inhalte sind keine Handlungsempfehlung, keine Aufforderung zum Kauf, keine Empfehlung für ein Finanzprodukt und keine Anlageberatung. Wir übernehmen keine Garantie, Zusicherung oder sonstige Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Weitere Informationen zu unserem Disclaimer findest du auf www.modernvalueinvesting.de/disclaimer oder auch in den Shownotes.